Meine Frau hat gesagt, ich sollte mich vorstellen, wer ich bin. Ja, das ist wahrscheinlich, macht Sinn. Ich war schon länger nicht mehr hier. Vielleicht sind auch ein paar neue Gesichter da, die mich nicht kennen. Ich bin Sergei. Wir kommen aus Heidelberg. Meine Frau war früher hier in der Gemeinde. Und ich kam auf den Gedanken, eigentlich gar nicht mich vorzustellen, weil das schon fast wie ein Zuhause für uns ist, wenn wir hierher kommen. Wir kennen hier viele, wir haben hier in den Räumen auch geheiratet. Meine Frau war jahrelang in dieser Gemeinde, hat sich auch in der Gemeinde taufen lassen. Deshalb, also ich bin Sergei, wir kommen aus Heidelberg. In Heidelberg bin ich Pastor einer Gründungsgemeinde. Ja, ich glaube, das langt erstmal, ja. Okay. Wenn wir das Gleichnis von den zwei Söhnen oder auch bekannt unter dem Gleichnis vom verlorenen Sohn etwas genauer lesen, da gibt es eine Stelle, die ich persönlich immer wieder überlesen habe. Und das ist der Moment, wo der verlorene Sohn schon nach Schwein gestunken hat, in der Sackgasse angekommen ist und überhaupt nicht mehr wusste, wie soll es mit mir weitergehen. Und da steht, und er kam zu sich selbst. Er kam zu sich selbst. Und als er zu sich selbst kam, wurde ihm auf einmal sein Vater wieder präsent. Auf einmal sieht er wieder seinen Vater, sein Haus und kommt auf die Idee, auf den Gedanken, zurück zu seinem Vater, in das Haus zu gehen. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Einen Zusammenhang, einen Kontakt zu sich selbst zu haben. Das heißt, wenn wir den Kontakt zu uns selbst haben, haben wir auch gleichzeitig einen Kontakt zu Gott. Verlieren wir den Kontakt zu uns, verlieren wir auch gleichzeitig den Kontakt zu Gott. Also er kam zu sich selbst und ihm wurde der Vater bewusst, und er ist nach Hause gegangen. Ich frage mich, wenn er zu sich selbst gekommen ist, wo war er denn davor? Ist es überhaupt möglich, dass wir uns von uns selbst irgendwie entfernen? Ist es möglich? Und wenn ja, wie kommen wir dann wieder zu uns zurück? Wir Menschen haben eine besondere Fähigkeit. Wir Menschen können so eine Art Metaebene einnehmen. Das heißt, wir können über unsere Gedanken nachdenken. Wir können unsere Motive wahrnehmen, über unsere Motive nachdenken. Über unser Verhalten können wir nachdenken. Das heißt, wir können uns selbst wie ein Stück weit von außen wahrnehmen, wie wir unterwegs sind, was wir denken, was wir machen, welche Motive dahinter stecken. Und ich glaube, wenn wir wenig Gebrauch davon machen, von dieser Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, dann sind wir auf einem guten Weg, uns selbst zu verlieren. Unser Verhalten verläuft eigentlich immer in drei Schritten. Das heißt, der erste Schritt ist die Wahrnehmung. Wir nehmen erstmal wahr, was um uns geschieht. Mit unseren Sinnen, mit Hören, Tasten, Sehen, Schmecken, Riechen, nehmen wir unsere Umwelt wahr. Im geistigen Bereich nehmen wir auch unsere Emotionen und Motivation wahr. Wir haben diese Fähigkeit. Wir haben diese Fähigkeit, das wahrzunehmen. Und nachdem wir etwas wahrgenommen haben, folgt eine Reaktion darauf. Das Denken, wir denken. Ja, wir analysieren, wir vergleichen, wir bewerten das, was wir wahrgenommen haben, entweder in unserer Umwelt oder in uns drin. Wir bewerten das, analysieren, vergleichen, wählen und entscheiden schließlich, wie wir zu handeln haben. Und das kommt zu dem dritten Schritt, nämlich zu der Ausführung, zu der Handlung. Wir werden aktiv. Diese Ansichten, die wir so kreiert haben in unseren werden in die Tat umgesetzt. Und diese Verhaltensweisen, die folgen notwendigerweise aufeinander, in jedem von uns. Ja, vielleicht ist es uns nicht immer bewusst, dass diese Abfolge, diese drei Schritte in uns immer wieder stattfindet, aber die finden immer wieder bei uns statt. Und ich glaube, dass wir da immer wieder in so eine Herausforderung kommen, dass Schritt 2 und Schritt 3 in unserem Leben überbetont werden. Wir fokussieren uns sehr wenig oder wir nehmen uns sehr wenig Zeit, Dinge wahrzunehmen, unsere Umwelt wahrzunehmen und uns selbst vor allem wahrzunehmen. Wir sind sehr schnell im Denken. Wir sind sehr schnell im Analysieren, im Vergleichen, im Bewerten und sehr schnell auch etwas in die Tat umzusetzen. Wir denken nach und werden sofort zum Machen. Ja, wir kommen in so eine hektische Überaktivität hinein, in dieses schnelle Handeln. Und eigentlich, wenn wir genauer betrachten, dann ist es ja die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, die uns eigentlich zu Gott führt. Durch das Wahrnehmen, wenn das in unserem Leben aktiv ist, nehmen wir auch Gott wahr. Was passiert aber, wenn wir uns vorwiegend in Schritt 2 und Schritt 3 bewegen? Wie ist es, wenn wir eher weniger in dieser Wahrnehmung unterwegs sind? Ich beobachte immer wieder, wie ich darauf reagiere, aber wie auch meine Mitmenschen darauf reagieren. Wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Ja, habt ihr schon mal beobachtet, wie ihr auf diese Frage antwortet oder wie die Mitmenschen auf diese Frage antworten? Also bei mir sieht es oft so aus, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Dann sage ich, ja, meine Frau ist krank und ich hoffe, dass die Kinder jetzt auch nicht krank werden und gestern ist die Spülmaschine kaputt gegangen und wie geht es dir? Wo habe ich jetzt die Frage beantwortet? Eigentlich nicht. Das heißt, irgendwie stelle ich fest, ich bin gar nicht in der Lage, diese Frage richtig zu beantworten. Und oft stelle ich fest, dass meine Mitmenschen das auch irgendwie nicht können. Eine andere Strategie ist zu sagen, ja gut, wie geht es dir? Ziemlich schnell den Blickwinkel von sich abzuwenden und auf den anderen. Wieso machen wir das? Ich glaube, weil wir diese Frage eigentlich gar nicht richtig beantworten können. Wir können so gar nicht richtig in uns hineinschauen und uns fragen, wie geht es mir wirklich? Wie ist meine innere Welt? Was passiert mit mir? Wie geht es mir wirklich? Nun, verständlich vielleicht, wenn wir uns vorwiegend in Schritt 2 und Schritt 3 bewegen und nicht in der Wahrnehmung, indem wir uns nicht die Zeit nehmen, indem wir nicht anhalten und in uns hineinblicken und schauen, wie geht es mir wirklich? Und wenn wir uns selbst nicht wahrnehmen können, oder das eine Herausforderung für uns ist, wird es auch eine Herausforderung sein, unsere Mitmenschen richtig wahrzunehmen. Wir werden an unseren Mitmenschen mehr oder weniger auch vorbeileben. Und das nicht nur Menschen, die irgendwie weiter auf Distanz von mir sind, sondern auch die Engen, die Familie, die Freunde. Wenn wir nicht wahrnehmen, was in uns vorgeht, wenn diese Fähigkeit bei uns nicht ausgebaut ist, dann werden wir auch die Schwierigkeit haben, unsere Mitmenschen wahrzunehmen. Und nicht selten sieht es dann so aus, wenn jemand mir was erzählt, ich mit der Person in Kontakt bin, Gemeinschaft habe, mit der Person rede, und die Person mir etwas erzählt und anfängt zu erzählen, ich höre eine Weile zu, meine Aufmerksamkeit ist ein Stück weit da. Aber irgendwann mal bin ich wieder bei meinen Gedanken. Ich habe schon verstanden, was die Person sagen will und höre ihr gar nicht mehr weiter zu. Ich habe den Sinn, ja, die Essenz von dem ganzen Gespräch, von dem, was die Person mir sagen wollte, habe ich verstanden, fertig. Und ich schalte dann ab und bin wieder vollkommen in meinen Gedanken, wieder am Planen, am Denken, aber ich höre der Person nicht mehr zu. Ich bin nicht mehr bei der Person, ich bin weg mit meiner Aufmerksamkeit. Und das spürt mein Gegenüber, das spüren wir auch selbst. Manchmal, wenn ich denke, dass ich eine wichtige Botschaft habe für jemanden und fange an zu erzählen und merke, dass die Person gar nicht richtig zuhört, unbewusst werde ich immer schneller im Erzählen, weil ich denke, ich muss der Person das jetzt doch schnell sagen, solange die Aufmerksamkeit noch da ist. Wir verlernen leider unseren Mitmenschen wirklich zuzuhören. Und es ist so entscheidend, damit eine Beziehung aufgebaut wird, damit eine Gemeinschaft stattfindet, ist es so entscheidend, bei den Menschen voll und ganz da zu sein. Den Menschen voll zu hören und wahrzunehmen. Wahrzunehmen seine innere Welt, wie es ihm geht, was er spürt, was er fühlt, wenn er mir das erzählt. Und ich glaube, das ist Nächstenliebe. Da fängt Nächstenliebe an, indem wir einander wirklich zuhören. Zuhören und versuchen, den Menschen zu verstehen. Das heißt, ich nehme meine Mitmenschen wahr. Wahrnehmen. Wahrnehmen ist das Erste in der Beziehung, in der Nächstenliebe. Der Aktivismus. Planen, Ideen, wie kann ich meine Mitmenschen helfen, unterstützen, das ist der nächste Schritt. Und wenn wir unseren Mitmenschen gar nicht richtig wahrnehmen, dann wissen wir auch gar nicht, wie ich vielleicht in der und derjenigen Situation aktiv werden kann. Das heißt, im Wahrnehmen fängt es erstmal an. Und oft ist einem Menschen schon geholfen, wenn wir ihm wirklich zugehört haben. Wenn wir den Menschen wahrgenommen haben. Oft ist das schon entscheidend. Wenn wir nicht so richtig wahrnehmen können, dann wirkt sich das auf die Beziehung mit Gott aus. Und ich glaube, dass wir die Beziehung zu Gott sehr gut erkennen können, wie unsere Beziehung zu uns selbst ist und auch wie die Beziehung zu unseren Mitmenschen ist. Ich glaube, daran können wir sehr gut ablesen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Das heißt, um den Gedanken jetzt weiterzuführen, wenn wir uns selbst nicht richtig wahrnehmen können, wenn wir unsere Mitmenschen nicht so richtig wahrnehmen können, na, wie sieht es dann bei Gott aus? Dann werden wir ihn höchstwahrscheinlich auch nicht so richtig wahrnehmen können. Nochmal kurz zurück, wenn wir uns selbst auch nicht wahrnehmen können, welche Auswirkungen hat es dann? Dann treffen vielleicht Entscheidungen, die irgendwie gar nicht so gut riechen. Dann machen wir vielleicht Dinge, die wir im Nachhinein irgendwie bereuen. Und wir sind vielleicht so unterwegs, dass wir eigentlich gar nicht das Wichtige vom Unwichtigen trennen können. Wir geraten in so einen Stress, in so einer Aktivität, die uns dann irgendwie fertig macht. Und es kann sein, dass wir eine Zeit lang auch so unterwegs sind, dass wir uns gar nicht wahrnehmen, dass wir nur in diesem Aktivismus drin sind. Und Gott hat uns so geschaffen, dass unser Körper sehr gut darauf reagiert. Wenn mit unserer inneren Welt irgendwas nicht stimmt, zeigt sich das eigentlich sehr schnell im Körper. Unser Körper sendet Signale aus, indem er sagt, ey, guck mal in dich hinein, da stimmt doch was nicht. Guck mal, du hast einen Ausschlag, dein Magen hat auf Durchzug gestellt. Guck mal in dich hinein. Das heißt, Gott hat uns so geschaffen, dass der Körper eine Warnung herausgibt. Also, Es hat nur Nachteile, will ich damit sagen. Wenn wir uns selbst nicht wahrnehmen, unsere Mitmenschen nicht wahrnehmen, Gott nicht wahrnehmen können, das hat Nachteile. Also es muss anders werden. Es darf, besser gesagt, anders werden. Es darf anders werden. Und wenn wir die Beziehung mit Gott betrachten und Gott gar nicht so richtig wahrnehmen und irgendwie spüren und denken, Gott ist so weit weg, ich nehme ihn überhaupt nicht wahr, ich höre ihn schon so lange nicht mehr, ich spüre seine Gegenwart irgendwie nicht mehr. Wir haben dafür einen guten Begriff gefunden, Wüstenzeit. Ich bin in der Wüstenzeit. Ja, aber was ist, wenn die Wüste irgendwie nicht aufhören möchte? Wenn die Wüstenzeit andauert und ich kämpfe und irgendwann mal kommt die Resignation. Ich gebe auf. Ich sage, okay, dann ist es so, dann ist dieser Zustand so, dass ich Gott irgendwie nicht mehr so wahrnehme, nicht mehr so höre, seine Gegenwart gar nicht mehr so spüre. Das war vielleicht mal, hat sich irgendwie geändert, keine Ahnung. Und dann akzeptiert man das einfach. Man nimmt das einfach so an und sagt, es ist halt jetzt so. Aber ich bin davon überzeugt, dass es so nicht sein muss. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gott wahrnehmen können, dass wir ihn hören können, dass wir ihn erleben können, dass wir nicht in dieser Wüstenzeit stecken bleiben müssen. Wenn wir, oder ich persönlich mich an meine Bekehrung erinnere und ihr vielleicht euch auch, das war schön, oder? Das war eine schöne Zeit, wie intensiv Gott da war, wie stark er da war. Man konnte ihn so richtig gut wahrnehmen, man konnte ihn so richtig gut spüren. Es war so eine Erfüllung, es war einfach schön. Es war einfach schön. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo habe ich denn Gott wahrgenommen? Wo war das denn so schön und wie, wo war das denn so erfüllend, so bereichernd? Es war in mir drin. Ich habe Gott in mir drin wahrgenommen. Gott begegnet uns jeden persönlich. Das heißt, ich habe Gott in mir, innen drin, wahrgenommen. Ja, und irgendwo finden wir vielleicht bei unserer Bekehrung auch, finden wir diese drei Schritte. Ich nehme mich wahr bei der Bekehrung. Ich habe mich wahrgenommen, dass mir etwas fehlt, dass mir Gott fehlt, dass ich irgendwie leer bin. Und dann kam die Überlegung, ja, oder ich habe auch in dem Moment Gott wahrgenommen, wie er zu mir spricht, wie ich seinen Frieden spüre in mir, seine Liebe, seine Gnade, sein Rufen in mir wahrnehme. Und dann kam die Überlegung, das Denken, ja, das macht Sinn, ein Ja zu sagen, ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Und dann kam die Handlung, die Ausführung, die mich gebetet habe, gesagt, ja Gott, ja, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du in meinem Leben bist. Aber alles hat mit der Wahrnehmung angefangen. Ich habe Gott in mir wahrgenommen. Ich habe gespürt, wie er mich ruft, wie er seine Liebe mir gibt, wie seine Gnade in mir ist. Ich habe ihn wahrgenommen. Und aus dem heraus kam dann alles andere. Nun, was sind denn so die Gründe, dass wir uns nicht wahrnehmen, dass wir, so in der Sprache des verlorenen Sohnes zu sprechen, dass wir nicht bei uns sind, dass wir nicht bei uns selbst zu Hause sind, dass wir woanders sind? Was sind denn die Gründe, dass wir uns nicht wahrnehmen? Nun, ein Grund könnte sein, dass es verboten ist. Wo kommen wir denn da an, wenn jeder nur in sich hineinschaut? Das ist doch egoistisch. Ich kann doch nicht so leben, dass ich den Fokus auf mir lebe. Schließlich geht es im christlichen Glauben um wen? Um Gott und meine Mitmenschen. Es geht nicht um mich in erster Linie. Also, wie kann ich mir das anmaßen, in mich hineinzublicken, Zeit mit mir selbst zu verbringen? Den Fokus auf mich zu setzen, das geht nicht, das darf ich nicht. Das ist nicht ein christlicher Glaube. Und ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir sehr viele Menschen, die immer wieder erstens einen Ort aufgesucht haben, wo es still ist, wo es nicht turbulent ist, wo keine anderen Menschen ist, wo es nicht laut ist, außerhalb der Stadt. Und die haben tagelang dann die Zeit in der Stille verbracht. Na, was haben die da gemacht? Ein Tablet, Pläne geschmiedet, Gedanken gemacht. Nein, die waren bei Gott und bei sich selbst. Die haben in ihr Leben hineingeschaut, wie die Beziehung mit Gott ist, was in einem vorgeht. Das haben die in der Wüste gemacht. Ein Ort der Stille. Und wir sehen nicht wenige Bibelstellen, wo wir aufgefordert werden, in uns hineinzuschauen. Eine gute Bibelstelle finde ich ist in Matthäus 23, ab Vers 25, da wo Jesus den Pharisäern begegnet. Da wo Jesus den Pharisäern begegnet und mit denen schimpft. Mit denen schimpft und sagt, ihr schaut nur auf das Äußere. Ihr versucht nur die Schale von außen sauber zu halten. Aber das, was innen drin ist, das juckt euch gar nicht. Ihr schaut gar nicht hinein. Und Jesus fordert die Pharisäer auf, schaut zuerst in euch hinein. Schaut, was in euch passiert. Bringt Ordnung in eurem Inneren. Und dann sagt er, und das Äußere wird von alleine sich irgendwie regeln. Das Äußere wird nachziehen. Das heißt, wir finden immer wieder Aufforderungen, in uns hineinzublicken. Eine andere Stelle ist auch in Sprüche. Da steht, behüte dein Inneres mehr als alles andere, denn daraus kommt Leben. Das heißt, wir finden Aufforderungen. Wir sehen Bibelstellen. Und es ist wichtig, dass wir in uns hineinblicken und auch schauen, was in uns vorgeht. Ein weiterer Grund könnte sein, dass uns diese ganze Thematik mit Wahrnehmen und bei sich zu Hause sein uns unbekannt ist. Wir kennen es vielleicht gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie das geht, was das ist, ob das überhaupt notwendig ist. Also mir ging es lange Zeit so, dass ich nicht wusste, was das überhaupt ist. Und als ich mich dann mit verschiedenen so Gebetsformen beschäftigt habe, habe ich das entdeckt. Habe ich das entdeckt, was für ein Reichtum da drin steckt. Und vor allem habe ich entdeckt, dass ich als Mensch diese unglaubliche Fähigkeit habe, in mich hineinzublicken. In meine innere Welt hineinzuschauen. Und in meinem Psychologiestudium ist mir das dann nochmal verstärkt begegnet. Es gibt zahlreiche Forschungen in der Psychologie, die darauf fokussiert sind, dass der Mensch lernt, seine innere Welt wahrzunehmen. Lernt sich selber ein Stück weit auch von innen zu korrigieren. Ich habe bei einer Studie mitgemacht, und zwar ging es um Menschen, die Borderline haben. Ja, Menschen mit Borderline, die bekommen auf einmal eine Stimmung, Emotionen, die kommen abrupt. Die können sie gar nicht kontrollieren. Die sind auf einmal von einer Sekunde auf die andere, sind die auf einmal da und schmeißen die Person einfach aus der Bahn. Und in der Forschung hat man versucht, die Menschen so weit zu bringen, dass diese Eigenschaft, die schon der Mensch in sich hat, dass sie diese Eigenschaft einsetzen. Das heißt, dass sie schon in sich hinein blicken und spüren, okay, da kommt gerade was. Da kommt diese Stimmung, da kommt diese Emotion, die mich gleich überfällt und dann bin ich außer Kontrolle. Das heißt, man versucht den Menschen beizubringen, in sich selbst hineinzublicken, um das ein Stück weit steuern zu können. Und ich habe an dieser Studie teilgenommen, ich habe kein Borderline. Die Menschen, die Forscher haben gesunde Probanden gesucht Und das war echt spannend. Die haben mir so eine Kappe aufgesetzt, EEG, ja, das heißt so Elektroden, die haben dann die Leitfähigkeit gemessen. Und ich saß da vor dem Bildschirm und auf dem Bildschirm war so ein Balken. Und ich musste, die haben mich einfach reingesetzt und haben gesagt, ja, deine Aufgabe ist es, den Balken zu bewegen. Ich saß da, ich durfte mich nicht bewegen, ich habe diese Kappe gehabt, EEG, und saß da und habe diesen Bildschirm mit dem Balken gehabt und meine Aufgabe war, zu sitzen und irgendwie den Balken zu bewegen. Und die haben mir anfangs nicht erklärt, was ich da machen muss, ja, damit die Studie nicht verfälscht wird. Und ich musste vieles probieren. Ja, ich habe zuerst böse Gedanken gehabt, habe gedacht, vielleicht kommt jetzt der Balken hoch, treibe ich ihn nach oben. Dann habe ich versucht, an Urlaubssituationen zu denken. Nichts passiert. Und dann, als ich an den Punkt gekommen bin, in mich selbst hineinzuschauen, zu blicken, wie meine innere Welt gerade in Gang ist, hat sich der Balken bewegt. Und je mehr ich in mich hineingekommen bin, in mich hineingeschaut habe, desto weiter ist der Balken nach rechts gestiegen. Und das war echt spannend zu sehen, wie sehr ich mich wahrnehmen kann. Was für eine unglaubliche Fähigkeit Gott uns gegeben hat, uns wahrzunehmen. Ja, und besonders, wenn ich dann dieses Feedback habe, neuronale Feedback hatte, das war ganz spannend, einfach zu sehen, wow, ich nehme mich wahr, und da passiert was. Ja? Und je mehr ich mich wahrnehme, und so fühlt sich das an und so sieht das aus, wenn ich mich wahrnehme. Und dann ist der Balken gestiegen. Eine unglaubliche Erfahrung. Und das hat nochmal bestätigt. Also für mich war das nochmal eine Bestätigung, dass Gott uns so geschaffen hat. Dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir uns wahrnehmen können. Und da drin liegt so ein Riesenreichtum. Wenn wir uns wahrnehmen, da eröffnet sich für uns eine neue Welt zu Gott. Der andere Punkt oder das andere Hindernis oder die Gründe, besser gesagt, die uns davon abhalten, in uns selbst hineinzuschauen, ist vielleicht Scham und Angst. Es ist nicht immer schön und es ist nicht immer einfach, das zu sehen, was in uns passiert. Vielleicht irgendwelche schmerzvollen Erfahrungen aus der Kindheit, Verletzungen. Und wenn man dann Zeit mit sich selbst verbringt, in sich selbst hineinschaut, kann sein, dass aus dem Haus, aus dem Keller so einiges hochkommt, mit dem man gar nicht irgendwie gerechnet hat und erstmal überfordert ist und erstmal baff ist. Ich war mal mit einem Freund unterwegs, wir haben uns fast eine ganze Woche Zeit genommen, zu beten, still zu sein. Wir haben einen Gebetsort aufgesucht, wo wir gesagt haben, wir verbringen da die Zeit vorwiegend in der Stille. Ja, das heißt, nicht miteinander großartig kommunizieren, auch keine großen Anliegen Gott vortragen, einfach nur versuchen, vor Gott zu sein. Und wir haben auch mit dem Fasten angefangen, wir haben gefastet. Das heißt, wir haben getrunken, aber nichts gegessen. Und ich habe schon gemerkt, so nach dem ersten Tag wurde mein Freund irgendwie sehr unruhig. Da konnte er fast gar nicht irgendwie an einem Platz, an einem Ort sitzen und stehen, musste sich irgendwie bewegen. Und dann ist irgendwann mal, hat er die Stille durchbrochen. Er sagt, ich kann nicht, das geht nicht. Ich kann nicht einfach nur still sein. Das kann nicht gut sein für den Menschen, dass man die ganze Zeit nur still ist und in sich hineinschaut. Das geht nicht, das ist nicht gut. Das kann nicht gut sein. Das ist einfach eine verlorene Zeit, nur da zu sitzen und in die Luft zu starren. Das ist eine verlorene Zeit, das geht nicht. Er war ganz außer sich. Und er stand auf und hat gesagt, jetzt fertig, ich gehe. Und er stand auf und wollte gehen und es war Hochsommer, Mittagszeit und unsere Unterkunft war 6 Kilometer von diesem Ort entfernt. Er wollte zu Fuß dahin laufen. Ich habe gesagt, du bist verrückt, du schaffst es nicht, das geht nicht. Und irgendwas ist in ihm passiert, irgendwas ist in ihm hochgekommen, das ihn einfach aus der Bahn geworfen hat. Er konnte nicht mehr ruhig sein. Ja? Und es ist oft so, wenn psychische Vorgänge in uns stattfinden, die uns irgendwie unangenehm sind, oft ist die erste Reaktion weglaufen. Und unser Körper macht da mit. Er will sofort weglaufen von sich selbst. Das ist in ihm passiert. Da ist etwas hochgekommen, was ihn so irritiert hat, was ihn so eine Angst bereitet hat, er wollte vor sich selbst weglaufen. Ganz unüberlegt, ganz wie in Trance gewesen, einfach weg von sich selbst. Diese lange Strecke, 6 Kilometer zu Fuß in Hochsommer, einfach weglaufen. Auch wenn es ein Stück weit vielleicht herausfordernd ist, dem zu begegnen, was in uns hochkommt, das, was in uns passiert, wenn wir in der Stille sind, wenn wir mit sich selbst sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht alleine sind in der Stille. Ich bin überzeugt, dass Gott hier ist. Ich bin überzeugt, dass Gott in der Gegenwart ist. Wir sprechen so gerne davon, Gott ist gegenwärtig. Wir singen Lieder. Gott ist gegenwärtig. Das heißt, wenn ich bei mir bin, bin ich auch in der Gegenwart. Da, wo Gott ist. Das heißt, wenn ich mir selbst begegne, begegne ich auch Gott, weil Gott da ist, weil er in der Gegenwart ist. Und Jesus hat mal gesagt, wenn ihr betet, geht in euer Kämmerlein, macht die Tür zu und betet dort. Gott sieht in das Innere, in das Herz hinein und er wird es euch vergelten. Das heißt, wenn wir wirklich diesen Abstand gewinnen, wenn wir in diese Stille hineingehen, wenn wir dahin kommen, dass wir uns wahrnehmen, sind wir nicht alleine. Gott ist da. Das heißt, auch der Schmerz, das, was in mir hochkommt, das wird in der Gegenwart Gottes passieren. Gott wird Heilung schenken. Gott wird mir helfen, das auch zu verarbeiten, damit klarzukommen. Und im Johannes 14 hat Jesus gesagt, mein Vater und ich, wir werden zu dir, zu euch kommen und Wohnung machen. Also er sagt, ich, mein Vater und ich werden zu euch hineingehen, bei euch, in eurem Leben, in dir sein und werden Wohnung machen. Was heißt das? Das heißt, Gott bringt Ordnung in mich hinein. Er wird in mir wirken, er wird mir Heilung schenken, er wird mir Erfüllung geben, er wird mir den Frieden geben. Er möchte zu mir hineingehen und bei mir Wohnung machen. Und in der Offenbarung steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem will ich hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Also wieder eine Bibelstelle, wieder ein Text, wo etwas in mir drin passiert, in meinem Inneren. 2 Stellen, ja, Wohnung in uns machen und er steht vor der Tür vor mir und klopft an und möchte hineingehen. Nun, das kann aber eine ganz schöne Herausforderung werden für Gott. Wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich bei mir nicht zu Hause bin, wie will er dann reingehen? Wie will ich ihm dann die Tür aufmachen, wenn er da steht und klopft? Wie will er dann reingehen, wenn ich ihm gar nicht die Tür aufmachen kann, weil ich nicht da bin, weil ich nicht bei mir selbst bin, weil ich woanders bin? Dann kann Gott nicht in mich hineingehen, kann in mir nicht wirken. Ich kann ihn dann einfach nicht wahrnehmen. Und mit diesem Wohnung machen, dass Gott zu uns hineingeht, Ordnung schafft, mit uns Gemeinschaft hat, diese Klarheit auch in unser Leben hineinbringt, das hat etwas mit Identität zu tun. Immer wieder hören wir das und lesen und wir darüber immer wieder gesprochen, wir haben unsere Identität in Christus. Aber was heißt denn das, Identität in Christus? Ja, ich kann verstehen, ich bin sein geliebtes Kind, angenommen. Aber oft habe ich für mich persönlich festgestellt, wird das gar nicht zur Realität. Ich höre das, ich lese das, aber es dockt nicht an. Es ist irgendwie nicht aus dem Inneren heraus. Ich spüre das nicht aus dem Inneren heraus. Und mir fällt es auch schwer, aus dem Inneren heraus das zu bejahen und das auch zu leben. Und in der Identitätsforschung und Psychologie hat man auch untersucht, wie Menschen überhaupt zu einer Identität kommen. Ja, man hat festgestellt, einige Menschen sind so unterwegs, dass sie eine übernommene Identität haben. Das heißt, in dem Kreis, in dem sie aufgewachsen sind, vielleicht in der Familie, in der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, in der Gemeinde, in der man vielleicht aufgewachsen ist, mit der theologischen Prägung, in der man vielleicht aufgewachsen ist, übernimmt man das. Ja, man hört es, man übernimmt das und hält es dann für richtig und irgendwo denkt man, das ist so, das gehört sich so. Aber es gelangt nicht tiefer. Ja, und die Herausforderung bei der ganzen Sache, wenn Menschen einfach eine übernommene Identität haben, dann zweifeln die doch noch weiter. Die wissen gar nicht so richtig, ist das so oder ist es nicht so und ich weiß nicht und irgendwie hört sich das und fühlt sich das besser an. Und man schwankt, man ist sehr unstabil. Es gibt dabei eine andere Art von Menschen, die eine, man spricht, erlernte Identität haben, verinnerlichte Identität haben. Das heißt, eine Identität, die im Menschen ganz klar ist, wo der Mensch zu dieser Identität ein Ja gesagt hat, gesagt, ja, das ist so, das ist meine Identität und ich lebe diese Identität so aus. Und Studien zeigen, dass diese Menschen eigentlich fast gar nicht in Schwanken kommen. Egal, was für ein Sturm kommt, die stehen fest und sagen, ja, das bin ich, das ist so, das glaube ich, das ist in mir. Und ich glaube, dass wir zu dieser inneren Identität kommen können. Und wir kommen zu dieser Identität, indem wir wirklich Jesus in uns hineinlassen. Indem wir Gott wahrnehmen. Indem wir Jesus wahrnehmen, wenn er zu uns kommt und seine Wohnung bei uns macht und vor der Tür steht und klopft und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Wenn er in uns hineingeht und wir das wahrnehmen, dann kreiert er eine Identität in uns. Wir wissen dann, wer wir in ihm sind. Wir wissen, dass wir geliebt sind vor ihm. Wir wissen, dass wir vor ihm nichts leisten müssen, um angenommen zu sein. Wir spüren auf einmal diese Sicherheit. Wir spüren diese Annahme, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind. Die Grundbedürfnisse, nach denen jeder lechzt und sich ausstreckt, auf einmal kommt das aus dem Inneren. Es trägt mir keiner von außen zu, sondern es geschieht von Inneren, weil Gott das selbst in mich hineinlegt. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht schön, diese Erfahrung zu machen? So als wir uns bekehrt haben, wie schön das war, wie erfüllend das war. Und das können wir haben, das können wir erleben. Das kann in uns leben. Diese Identität kreiert Gott in uns. Wie öffnen wir uns denn? Wie kommen wir denn zu uns selbst? Wie kommen wir nach Hause? Wie kommen wir dahin, dass wir die Tür aufmachen können? Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das stattfinden kann. Was mir persönlich hilft, ich bin auch ein Lernender in diesem Bereich und übe mich darin. Was mir hilft, sind Gebetsspaziergänge. Ich gehe in die Natur, in den Wald, in die Felder, weg vom Lärm der Stadt, weg vom Menschen. Und sage dann zu Gott, Gott, ich bin hier, ich weiß, dass du auch hier bist. Gott, ich weiß, dass ich nicht unbedingt ein Weltmeister darin bin, mich wahrzunehmen, dich wahrzunehmen. Und ich bin hier und ich möchte das lernen und ich bitte dich, dass du mir hilfst.
Und dann gehe ich mit Gott durch seine Schöpfung, ohne ihm groß Anliegen vorzutragen, meine Pläne darzulegen, seinen Segen zu erbitten, das alles nicht, sondern ich gehe durch seine Schöpfung und nehme wahr. Ich übe mich darin, erstmal mit Gott zusammen wahrzunehmen, was ich höre, was ich sehe, was ich rieche, was ich spüre unter meinen Füßen. Ich nehme das erstmal wahr. Ich versuche, besser gesagt, das wahrzunehmen. Ich merke sehr schnell, wie nach 5 Minuten ich wieder bei irgendwelchen Gedanken bin und planen, analysieren, bewerten, ob es im Wald zu trocken oder zu nass ist oder sonst noch irgendwas. Und dann kehre ich wieder zurück zum Wahrnehmen. Weil ich glaube, das ist der erste Schritt, um unsere Fähigkeit der Wahrnehmung wieder zu schärfen. Wir leben viel in der Außenwelt, ja, viele Sinneseindrücke, die wir haben, und wieso nutzen wir das nicht? Und zu sagen, okay, ich gehe erstmal in den Bereich des Äußeren und nehme das, was außen ist, wahr. Einfach um Wahrnehmung zu üben. Und die Steigerung davon ist, wie Jesus gesagt hat, geh in dein Kämmerlein, schließ dich da ein und sei da. Sei da mit mir. Und dann bin ich auch da und ohne wieder groß Anliegen vorzutragen, um den Segen Gottes zu erbitten, sage ich, ich bin wieder hier, Gott, um wahrnehmen zu lernen. Und ich versuche wahrzunehmen, was in mir vorgeht, in mich selbst hineinzublicken. Nicht unbedingt meine Gedanken gleich verfolgen, ja, das sollte ich noch erledigen, das sollte ich erledigen, sondern einfach in mich hineinzuschauen, was geht in mir vor, was kommt in mir hoch. Und das, was in mir hochkommt, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben die Fähigkeit, eine Metaebene einzunehmen, dass wir beobachten können, was da hochkommt. Und ich nehme das erstmal wahr. Ich nehme wahr, was da hochkommt. Und irgendwann mal nehme ich auch wahr, wie Gott etwas hineingibt. Und ich sitze da und nehme wahr. Und irgendwann mal kommen wieder Gedanken, die mich aus der Bahn reißen, die mich wieder irgendwo hintreiben und ich bin wieder nicht mehr bei mir und nicht mehr bei Gott, sondern schon wieder bei jemandem, dem ich da eins weiß ich was, ja. Und dann kehre ich wieder zurück und schaue, was in mir wieder vorgeht. Und mit der Zeit stelle ich fest, wie ich Gott mehr und mehr erfahre. Auf einmal ist die Wüstenwanderung gar nicht mehr so präsent. Auf einmal nehme ich wieder dieses Leben wahr. Das, worüber die Bibel eigentlich spricht, dass unser Glaube erfüllend ist, dass wir selbst zu einer Quelle des lebendigen Wassers werden. Ja, kommt selten vor. Und ich merke, wie das jetzt auf einmal stattfindet, wo ich in mich hineinblicke, mich selbst wahrnehme, Gott gleichzeitig wahrnehme, wie auf einmal dieses Leben hochkommt, dieses Erfülltsein, auf einmal diese Kraft, auf einmal diese Stärke, auf einmal diese Klarheit da ist. Und wo der Glaube auf einmal wieder lebendig wird. Wo diese Neugierde auf einmal wieder wächst und sagt, Gott, ich möchte dich erforschen. Es ist erstaunlich, wie du bist. Es ist so schön, mehr von dir zu erfahren und zu sehen, wie sehr liebevoll, gnadenvoll du mir begegnest. Es ist erstaunlich, wie nahe auf einmal Gott wird. Ein letzter Gedanke. Was werden wir denn im Himmel machen? Wir werden Gott schauen. Wir werden Gott schauen. Wir werden vor Gott einfach sein. Wir müssen nicht irgendwelche Pläne schmieden, sondern wir werden einfach Gott anschauen. Wir werden einfach vor Gott sein. Das heißt, wir werden Gott einfach wahrnehmen. Das wird das Zentralste im Himmel sein. Gott wahrnehmen,
begeistert von ihm sein, seine Schönheit zu sehen. Mose, ja, er hat diese Sehnsucht gehabt. Er hat gesagt, ich möchte eigentlich gar nichts. Das, was für mich entscheidend ist, ist Gott, dich wahrzunehmen, dich zu schauen. Ja. Vielleicht ein etwas neues Thema. Vielleicht ein Thema, das so einige Fragen aufwirft. Gerne könnt ihr auf mich zukommen, um da vielleicht ins Gespräch zu kommen zu diesem Thema. Aber ich möchte jedem das wirklich aufs Herz legen, sich auf den Weg zu machen und diese Fähigkeit, diese wunderbare Gabe, die Gott jedem Menschen gegeben hat, wahrnehmen, dass wir das ausbauen, dass in uns das mehr und mehr Raum gewinnt, dass wir wieder lernen, mehr und mehr uns wahrzunehmen. Und wenn wir uns wahrnehmen, nehmen wir gleichzeitig auch Gott wahr. Ja, der verlorene Sohn hat sich selbst wahrgenommen, ist zu sich selbst gekommen und auf einmal wurde ihm der Vater präsent, der in diesem Gleichnis für Gott steht. Und er ist sofort wieder in die Gegenwart gerannt zu seinem Vater. Ja, ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns mit dieser wunderbaren Gabe ausgestattet hast. Und es ist vielleicht von uns nicht ganz rechtens, wenn wir diese Gabe doch auch vergraben haben und sehr wenig Raum dieser Gabe gegeben haben. Wir sind deine Schöpfung, wir sind deine Kinder. Und du hast uns so geschaffen, Herr, dass wir wahrnehmen können. Denn da fängt das Leben an, mit der Wahrnehmung, dich wahrzunehmen, der du das Leben bist. Gott, und du siehst, wie diese turbulente Welt, diese laute Welt oft erdrückend ist, Herr. Dass unsere To-Do-Liste gar nicht aufhören möchte und die ganzen Entscheidungen, die anstehen, die uns erdrücken. Und wir denken, dass wir nicht die Zeit eigentlich haben, um stille zu sein, um wahrzunehmen. Weil wir glauben und irgendwie davon überzeugt sind, dass wir etwas verpassen werden. Verpassen werden, Pläne zu schmieden, Gedanken zu haben, die wichtig sind, Ideen zu kreieren, Entscheidungen zu treffen. Gott, aber in der Stille mit dir, in dem Wahrnehmen, hast du selbst versprochen, dass du uns Weisheit geben wirst, uns Klarheit geben wirst, Entscheidungen richtig zu treffen, an den Entscheidungskreuzungen richtig abzubiegen. Gott, aber das alles ist nur nebensächlich. Das, was wir im Stillen mit dir erleben, ist viel wichtiger, dass du uns als deine Kinder bestätigst. Dass wir diese Liebe spüren, dass wir diese Gnade spüren und vor allem das Angenommensein, das uns entschleunigt, Herr. Nicht getrieben zu sein, von außen irgendwie bestätigt zu werden, weil wir eine innere feste Identität in dir haben. Weil du uns das hineingesprochen hast, in unser Innerstes, in unser Herz hineingesprochen hast und wir davon überzeugt sind. Und weil uns das durch unser Leben leitet, uns Kraft gibt und Stärke gibt. Hilf du uns, Herr, so wie dieser verlorene Sohn, wirklich zu dieser Erkenntnis zu kommen, zu uns selbst zu kommen und Rettung in dir zu erfahren. Hilf du uns, zu uns nach Hause zu kommen, damit wir zu dir nach Hause kommen können, Herr. Danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist, dass du keine Leistung von uns forderst, um jemand vor dir zu sein, sondern dass wir vor dir sein können, wie wir sind. Und wir brauchen uns vor dir nicht zu schämen, was in uns hochkommt an Schmerz, an falschen, vielleicht sündhaften Gedanken, Herr.
Du hilfst uns, dem zu begegnen. Und in deiner Gnade, in deiner Liebe, Herr, in deinem Angenommensein, das alles zu betrachten und damit klarzukommen. Ich weiß, Vater, dass gerade an diesem Ort Heilung geschieht. Dass du neue Gedanken gibst, Herr, die uns dahin führen, in unser Innerstes hineinzublicken. Danke dir, dass du deine Liebe in unser Herz ausgegossen hast. Und danke dir, dass du uns neu machst. Und dass das nicht nur irgendwelchen theologischen Sätze sind, Herr, sondern dass im Inneren, in uns, wirklich geschehen darf. Dass dein Versprechen wirklich gültig ist und wahr ist. Und das in unserem Leben sich wirklich etablieren kann. Bitte um deinen Segen, hilf uns, das zu bewegen, das, was wir bewegen sollten in unserem Herzen, dürfen. Und das, was wir nicht brauchen, Herr, entferne das aus uns. Amen.